Deutschlandfunk, Andruck.
In eine ganz ähnliche Richtung wie Ingrid Robains in ihrem Buch Limitarismus argumentieren Jürgen Randers und Till Kellerhoff. Randers ist Mitglied des Club of Rome und Co-Autor der Bücher Die Grenzen des Wachstums und Earth for All. Und Till Kellerhoff arbeitet als Programmdirektor dort. Ihr gemeinsamer Vorschlag zum Erreichen von größerer sozialer Gerechtigkeit steht im Titel ihres Buches, nämlich Tax the Rich, also besteuert die Reichen. Klingt ein bisschen wie der Slogan Eat the Rich, ein Satz, der viel verwendet wird und auf Jean-Jacques Rousseau zurückgehen soll. Er soll gesagt haben, wenn die Menschen nichts mehr zu essen haben, werden sie die Reichen essen. Meine Kollegin Dina Netz hat mit Till Kellerhoff gesprochen und ihn als erstes gefragt, ob diese Assoziation, die der Titel des Buches weckt, einkalkuliert war.
Nein, es geht natürlich nicht um irgendwelche gewaltvollen Umsturzfantasien, sondern im Wesentlichen um eine Gerechtigkeitsfrage. Wir müssen uns fragen, wie wir den Reichtum unserer Gesellschaft, unseres Wirtschaftssystems so verteilen, dass Menschen das Gefühl haben, dass es fair und gerecht zugeht. Und in diesem Sinne sehe ich die Besteuerung von Reichtum als eine sehr pragmatische Lösung, als eine gewaltvolle Umsturzfantasie.
Bevor wir auf diese pragmatischen Lösungen zu sprechen kommen, vielleicht beschreiben Sie uns mal anhand von Zahlen oder auch von Beispielen, wie tief denn diese Kluft zwischen Arm und Reich heute ist, global, aber auch in Deutschland.
Global sehen wir, dass das weltweit reichste 1%, circa die Hälfte des globalen Vermögens besitzt, während die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung quasi nichts besitzt. Wir sehen in den letzten Jahren eine Kumulation von Reichtum an der Spitze, dass wir inzwischen circa 3000 Menschen mit Milliardenvermögen auf der Welt haben. Und wir sehen gleichzeitig, dass in Deutschland die reichsten 10%, circa 60% des Vermögens haben und alleine das reichste 1%, ungefähr ein Drittel. Und damit ist Deutschland in den OECD-Ländern mit an der Spitze. Und das Interessante ist, dass dieses Vermögen nicht vor allem erarbeitet wird, sondern zu über 60% in Deutschland weitervererbt wird. Was natürlich die Frage aufwirft, ob das wirklich viel mit Chancengleichheit und Leistungsgerechtigkeit zu tun hat.
Eine große soziale Ungleichheit also, schreiben Sie in Ihrem Buch. Aber es gibt ja auch eine zweite Krise, die ökologische. Und da schreiben Sie, diese beiden hängen eng zusammen. Also zwei der drängendsten Probleme unserer Zeit wären miteinander verbunden. Wodurch?
Wir müssen anerkennen, dass die Frage des Klimawandels und der Klimakrise eine intrinsische verteilungspolitische Komponente hat. Denn wir sehen, dass nicht alle Menschen gleich viel zu den CO2-Emissionen, die wir in die Welt emittieren, beitragen, sondern auch dort Menschen mit höherem Einkommen durch andere Konsum- und Investitionsmöglichkeiten natürlich einen höheren Anteil ausmachen. Global sehen wir, dass die reichsten 10% der Menschen ungefähr 50% des CO2-Konsums ausstoßen und alleine die reichsten 1% ungefähr 17%. Und diese Ungleichverteilung sehen wir in eigentlich allen Regionen der Welt, dass die unteren 50% Einkommensbezieher sehr, sehr wenig zum Klimawandel beitragen. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wenn wir über die Transformation reden, dass auch die Kosten angemessen verteilt werden und diejenigen, die mehr dazu beitragen, auch die höheren Kosten tragen.
Vielleicht beziffern Sie, Herr Kellerhoff, mal diese Kosten, die diese Transformationen, ökologischen Transformationen, die wir notwendigerweise angehen müssen, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten kosten, was die betragen werden.
Wir reden ja tatsächlich im Prinzip über eine komplette Transformation unserer Energiewirtschaft. Ja, wir haben in den letzten Jahrzehnten ein ökonomisches System etabliert, was auf Expansion und materiellen Konsum aus war, was an die Belastungsgrenze und über die Belastungsgrenzen unseres Planeten gegangen ist. Das heißt, was wir vorhaben in den nächsten Jahrzehnten, ist in der Klimadimension klimaneutral zu werden. In Deutschland wollen wir das bis 2045 erreichen. Und das bedeutet eine komplette Umstellung aller fossil betriebenen Industrie, Energiewirtschaft, des Verkehrs auf Erneuerbare. Global gibt es Schätzungen, dass das ungefähr 2-4% des Bruttoinlandsprodukts an Investitionskosten kosten wird. In Deutschland gehen wir davon aus, dass es ungefähr 2% sind, was jährliche Zusatzinvestitionen von 70 Milliarden Euro bedeuten würde. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass es weniger Kosten sind als Investitionen in die Zukunft. Denn die Kosten des Nichthandelns wären noch wesentlich höher.
Und die Kosten würden sich in einer absehbaren Zeit von vielleicht 30 Jahren, wie Sie schreiben, ja auch wieder rentieren, wenn man die Transformation dann geschafft hätte. Jetzt haben wir hier in der Sendung auch das Buch Limitarismus der belgischen Philosophin und Wirtschaftswissenschaftlerin Ingrid Robbeins vorgestellt. Sie schlägt diverse Maßnahmen vor für eine gerechtere Verteilung. Eingriffe ins Steuersystem sind bei ihr nur ein Mittel unter anderem. Warum ist die, wie Sie es nennen, vernünftige Besteuerung extremen Reichtums das Mittel der Wahl, um all die Herausforderungen unserer Zeit nun bewältigen zu können?
Tatsächlich rennen wir ein wenig gegen die Zeit. Wir müssen die Transformation extrem schnell schaffen, weil wir auch sehen, dass die Auswirkungen des Klimawandels gerade mit rasender Geschwindigkeit auf uns zukommen. Das heißt, die Investitionen, die gemacht werden müssen, finden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten statt. Und da wir etablierte Steuersysteme haben, gibt es relativ einfache Schalthebel, relativ schnell mehr Geld zu erhalten und gleichzeitig aber auch die zunehmende Ungleichheit innerhalb von Gesellschaften zu reduzieren. Das heißt, im Prinzip können Steuermechanismen diese zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und es gibt sehr, sehr ausgereifte Konzepte innerhalb der Steuerdebatte, wie man durch eine Besteuerung von Erbschaften oder eine Besteuerung von Vermögen eine schnelle Implementierung hinkriegen kann. Und ich glaube, dass es momentan auch international sehr, sehr viel Bewegung gibt. Ja, es gab jetzt eine Initiative des brasilianischen Finanzministers für eine Vermögensbesteuerung von Milliardären. Und es gibt schon eine Bewegung, die versucht, diese Besteuerung zu erreichen. Und ich glaube deswegen, dass es eine umsetzbare Möglichkeit ist, mit unseren verschiedenen Krisen momentan umgehen zu können, als ein Baustein neben anderen.
Es geht ja darum, weitere soziale Spaltungen zu verhindern. Aber birgt nicht dieser Fokus auf die Besteuerung von Reichen wiederum die Gefahr einer Spaltung in wir gegen die?
Wir sehen ja interessanterweise auch wachsende Bewegungen momentan weltweit von reichen Menschen, die sagen, besteuert mich. Wir sehen die Initiative Tax Me Now in Europa oder die Initiative Patriotic Millionaires in den USA, wo Millionärinnen und Millionäre selber sagen, wir wissen, dass die Gewinne, die wir erwirtschaftet haben, nicht nur individuelle Leistung sind, sondern ein Gemeinschaftsprodukt, weil auch Menschen, die Unternehmen aufbauen, auf gut ausgebaute Infrastruktur angewiesen sind, auf gut ausgebildete Leute oder auf niedrige Korruption in einem Land, was immer Gemeinschaftsarbeit ist. Und das heißt, ich glaube, letztendlich können von entsprechenden Reformen alle Menschen profitieren. Und die Gefahr, dass wir eine Spaltung vorantreiben, ist wesentlich größer, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, wer die Kosten der Transformation zahlen soll. Denn wenn Menschen in den nächsten Jahren das Gefühl haben, überproportional beizutragen, obwohl sie nicht so viel verursacht haben, wird das die weitere Spaltung der Gesellschaft befördern und damit auch populistische und bisweilen rechtsextreme Bewegungen wie die AfD fördern.
Es gibt sicherlich diese freigebigen Millionäre und Millionärinnen, die bereit sind, ihren Beitrag für die Allgemeinheit zu leisten. Aber es wird sicherlich auch noch genug Superreiche geben, die nicht freiwillig ihr Geld rausrücken. Und dann stehen wir ja vor dem einen Problem, das heißt robuste Gesetze, die es zu formulieren gilt. Aber auch, Sie sagen, es braucht einen umfassenden globalen Ansatz, damit niemand sein Geld in Steuerparadiese mitnehmen kann. Wieso sollten denn andere Länder, die zum Beispiel Steuerparadiese anbieten, sich auf so einen Ansatz einlassen, auf so einen globalen Ansatz, wenn sie auch wie bisher die Gelder der Reichen bekommen können?
Ja, Sie haben natürlich völlig recht, dass wir nicht naiv sein sollten und es massives Ausweichverhalten gibt und gerade bei der Vermögensbesteuerung internationale Koordinierung extrem wichtig ist. Aber wir sehen positive Vorschläge in diese Richtung. Wir sehen, dass die internationale Koordinierung von Milliardenbesteuerung an Fahrt aufnimmt. Auch weil wir sehen, dass wenn man das nicht macht, es eben weiterhin zu einem sogenannten Race to the Bottom kommt, dass es immer weiteres Ausweichverhalten gibt von Ländern, die ihre Steuersätze eben doch nochmal 1 oder 2 Prozentpunkte sinken können. Auch sehen wir, dass der generierte Wohlstand immer weniger öffentlichen Finanzen und Staaten zugutekommt. Ja, wir kämpfen mit massiven finanziellen Lücken in Staatshaushalten, ja nicht nur in Deutschland. Und viele, viele Staaten anerkennen, dass wir momentan nicht nur vor einer geopolitischen Zeitenwende stehen, wie Olaf Scholz es formuliert hat, sondern viele Transformationen bevorstehen, inklusive Klima, inklusive marode Infrastruktur wieder aufzubauen, inklusive die Verteidigungspolitik. Und das wird finanzielle Mittel bedürfen. Und diese finanziellen Mittel werden auch die Länder brauchen, die momentan noch einen Gewinn aus Steuerparadiesen machen, weil internationale Koordinierung eben dazu beitragen kann, dass dieses Race to the Bottom verhindert wird.
Till Kellerhoff über das Buch Tax the Rich, warum die Reichen zahlen müssen, wenn wir die Welt retten wollen, das er gemeinsam mit Jürgen Randers geschrieben hat. Es ist bei Ökom verlegt, 112 Seiten kosten 14 Euro. Das Gespräch führte Dina Netz.